Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
mit André Zanto und so klingt Beirut in diesen Tagen. Revolution, Revolution, rufen die Demonstranten im Libanon lautstark seit knapp 2 Wochen. Und um nichts weniger geht es auch, das alte System soll abgeschafft werden. Den ersten Erfolg haben die Demonstranten heute Nachmittag erreicht, als Ministerpräsident Hariri in Beirut vor die Kameras trat, unter anderem von Al Jazeera.
I'm heading to the presidential palace to render down the resignation of the government.
Ich bin gerade auf dem Weg zum Präsidentenpalast, um den Rücktritt der Regierung einzureichen. Das ist die Antwort auf die Forderungen von tausenden Libanesen, die auf den Straßen waren, um für einen Wandel zu demonstrieren. Ich rufe alle Libanesen auf. Wichtig für das Land sind jetzt Stabilität, Einheit und Frieden. Und das Land muss aus der ökonomischen Krise. Zu allen politischen Partnern sage ich, es ist heute unsere Pflicht, den Libanon zu retten. Möge der Libanon weiterleben.
May Lebanon live on.
So dramatisch fühlt es sich offenbar an heute im Libanon. Es klingt nach einem richtigen Wandel, den fordern die Demonstranten. Viele wollen ein Ende des Konfessionalismus. Der garantiert allen 18 Glaubensrichtungen im Land politische Teilhabe. So ist zum Beispiel immer ein Christ Staatsoberhaupt, ein Sunnit Regierungschef und ein Schiit Parlamentspräsident. Das brachte nach dem Bürgerkrieg vor 30 Jahren erstmal Frieden, sorgt aber auch für Korruption und eine immense Staatsverschuldung. Mittlerweile ist die fast so hoch wie in Griechenland. Und als die Regierung für neue Einnahmen eine Steuer auf WhatsApp-Telefonie einführen wollte, da brach die Wut los. Beobachtet von Julia Neumann, sie hat erstmals auf den Straßen in Beirut alle Konfessionen vereint in ihrem Protest gesehen.
I want my money from the government.
Ich möchte mein Geld von der Regierung. Sie gibt uns gerade nur noch 200 US-Dollar monatlich.
How can I live?
Wie soll ich damit leben? Wir sind arm. Die sind die Könige des Geldes. Sie leben in Schlössern und wir sind arm.
They are the kings of the money. They live in castles and we are poor people.
Der 24-jährige Polizist Tarek El-Jauhari bekommt seit 10 Monaten kein volles Gehalt mehr. Der Staat kann es sich nicht mehr leisten, seine Beamten richtig zu bezahlen, denn der Libanon steht kurz vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Die Staatsschulden von 86 Milliarden US-Dollar entsprechen 150% des Bruttoinlandsproduktes. Deshalb protestiert auch die Lehrerin Dania El-Lakis.
Es reicht. Es reicht, dass sie ständig die Steuern anheben und das zulasten des armen Volkes geht. Und es gibt einfach keine Perspektiven. Die nehmen und nehmen und wir sehen nichts davon. Wir zahlen zu viel für Wasser und Strom. Viele Männer haben keine Arbeit und um die öffentlichen Schulen kümmern sie sich nicht.
Zu Hunderttausenden sind die Menschen im Libanon seit 2 Wochen auf den Straßen. Sie protestieren gegen die Unfähigkeit der Regierung, einen Staatsbankrott abzuwehren. Und gegen die Politik, die zulasten der Armen geht, nicht aber in die Taschen der Reichen langt. Denn die Politiker gehören selbst zur Wirtschaftselite. Sie halten Anteile am Elektrizitätssektor, an Bau- und Ölfirmen, am Kommunikationsnetz. So entstanden horrende Kosten für Strom- und Telefongebühren. Und zuletzt die Idee, eine Steuer auf die Nutzung des Nachrichtendienstes WhatsApp einzuführen. Das war der Tropfen zu viel. Spontan brach Protest los. Und dazu kamen alle anderen Unzufriedenen. Mohammad Wazni verkauft Eis auf dem Märtyrerplatz in der Innenstadt Beiruts.
Ich war die ersten 2 Tage mit meinen Kindern hier. Da habe ich nicht gearbeitet. In diesem Land gibt es keine Jobs. Es ist eine Vetternwirtschaft. Selbst wenn ich bei der Müllabfuhr arbeiten möchte, brauche ich Vitamin B. Ich zum Beispiel arbeite von morgens um 8 bis abends um 8. Entschuldige den Ausdruck, aber wie ein Esel.
Um den rot-weißen Eiswagen herum schwingen Menschen die libanesische Flagge. Aus Ghetto-Blastern auf Autos dröhnt Musik. Protestierende tanzen mit stapfenden Schritten den traditionellen Dabke. Auf dem Bürgersteig sitzen Menschen und blubbern Wasserpfeife. Das sieht nach Partystimmung aus, aber es gibt auch Kämpfe um Straßenblockaden auf den Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt. Einige Militärs lösen Sitzblockaden mit Schlagstöcken auf.
They are killing us here in Lebanon. Every day. Oh, I want to fuck Lebanon. There is no nature anymore in this fucking country. Fuck them all.
Während es jetzt Autos, Menschen oder sogar Sofas sind, die Straßen blockieren, waren es zu Beginn brennende Reifen und Müllcontainer. Die Polizei schickte Wasserwerfer und warf Tränengas.
My sons, both of them are here.
Beide meiner Söhne sind hier. Am ersten Tag, als sie Tränengas geworfen haben, war mein Sohn in der ersten Reihe. Ich war weit entfernt, konnte ihn nicht erreichen. Stell dir das vor. Mein Sohn war dort. Ich musste in die andere Richtung rennen und das war sein erster Protest. Nachdem es vorbei war, wir ihm Wasser gegeben haben, hat er sofort gefragt, wann geht's morgen weiter? Ich bin so stolz auf ihn.
Victoria El-Khoury-Swain und ihre Söhne gehören zu den Demonstranten, die den Libanon von Grund auf ändern wollen. Deshalb hat die 44-Jährige die säkuläre Partei Sabah mitgegründet. Etwas Besonderes im Libanon, wo Alltag und Politik streng nach Konfessionen aufgeteilt sind. Jede Gruppe lebt für sich, hat ihre Vertreter im Parlament. Aber auf der Straße sind nun alle vereint.
They are liars. They were lying.
Sie sind Lügner. Sie haben uns angelogen und gesagt, dass wir gegeneinander sind. Das ist nicht der Fall. Gestern haben sie von Tripoli aus die Menschen im Süden gegrüßt. Das alleine steht stellvertretend für diese Revolution. Es zeigt, dass wir alle vereint sind. Sie haben uns entlang unserer Sekts getrennt. Jetzt sind wir mit unseren Sekts vereint.
Die sogenannten Sekts sind Konfessionszugehörigkeiten. Schiiten, Sunniten, maronitische Christen oder Orthodoxe, um nur einige der 18 anerkannten Religionsgemeinschaften im Libanon zu nennen. Jeder hat garantierte Rechte und politische Vertretungen. Das sicherte den Frieden seit Ende des Bürgerkrieges 1989 bis heute. Und es sicherte die Macht, sagt Politikprofessor Basil Salouh von der libanesisch-amerikanischen Universität in Beirut.
So the sectarian system, or if you like the sectarian regime, is probably one of the most durable regimes in the Arab world.
Das konfessionsgebundene System ist eines der beständigsten in der arabischen Welt, weil die damit einhergehende Korruption alles in der Gesellschaft durchdringt. Religiöse Communities haben ihre eigenen zivilen Organisationen, eigene Schulen, ihre eigenen Pfadfinder, eigene Fußball- und Basketballteams. Alles ist entlang der konfessionellen Linien gegliedert.
Die Politiker sind als Schutzpatrone den Menschen ihrer Gemeinschaft verbunden. Sie garantieren ihnen Sozialhilfe, den Zugang zu Jobs und Rechten. So konnten sie die arabischen Aufstände 2011 politisch überleben.
You've had rebellions against the sectarian system since 2011.
Es gab hier auch Rebellionen gegen das konfessionsgebundene System seit 2011. Das Problem ist, dass nach dem Ende des Bürgerkrieges im Libanon die politische Wirtschaftselite dafür gesorgt hat, jegliche Opposition in der Alltagspolitik zu zerstören, also Arbeiterbewegungen, Gewerkschaften und so weiter. Und keine Gruppe war bisher in der Lage, sich gegen das politisch-konfessionelle System zu wehren.
To stand against the sectarian system and achieve genuine and concrete results.
Aufstände in der Vergangenheit wurden angeführt von einer elitären Zivilgesellschaft und konzentrierten sich auf die Hauptstadt Beirut. Diesmal sind die Proteste breiter und landesweit. Auch dort, wo sie bisher als unmöglich galten, weil die Menschen dort auf ihre Patronen angewiesen waren oder Angst vor Sanktionen hatten. Im Süden denunzierten schiitische Gruppen erstmals öffentlich ihre Anführer. Sogar Hisbollah-Parteichef Hassan Nasrallah. Er galt bisher als volksnah unter den Korrupten. Aber auch er ist nun gemeint. Kullun yani kullun, rufen die Leute, was so viel heißt wie alle heißt wirklich alle. Der Spruch wurde zum Slogan, für Hashtags in sozialen Medien oder als Graffiti auf Wänden. Er drückt die Wut aus, die alle vereint, und das gemeinsame Ziel, die Regierenden zu stürzen, egal aus welcher Fraktion. Der 26-jährige Mohammed Ali Dabar klettert mit mir und anderen über eine Absperrung in der Innenstadt. Dahinter wartet ein großes Gebäude ohne Fensterscheiben.
Manche glauben, dass es ein altes Kino oder Theater ist. Die Regierung hat es verwahrlosen lassen. Wenn du reingehst, siehst du, dass der Boden kaputt ist, die Wände bröckeln. Es ist gefährlich, das Gebäude könnte einstürzen. Aber wenn du rein möchtest, helfe ich dir und zeige den Weg. Auf dem Dach feiern sie Partys, spielen Songs und trinken. Das ist die libanesische Art zu feiern. Wir haben Spaß.
Das ist libanesische Art, you know, like it's Lebanese way to party. Yalla, let's go inside.
Über eine rostige Leiter geht es im Inneren des Grand Theaters weiter zu bröckelnden Treppen, die aufs Dach führen. Dort steht Staats Leilati und schaut hinunter. Soldaten sperren eine Nebenstraße ab.
Schau mal, sie haben die ganze Innenstadt nach dem Bürgerkrieg neu aufgebaut. Aber sie haben die echten historischen Gebäude, wie dieses Theater hier, vergessen. Die hätten sie einfach restaurieren können.
Das verlassene Theater in der Innenstadt steht symbolisch für den Kampf der Libanesen gegen die Politik, die seit Jahren die wirtschaftliche und politische Elite bevorzugt. Hohe Mieten, Neubauten und überteuerte Cafés haben arme Menschen verdrängt. Die Politik im Libanon ist eine Politik für die Reichen. Von dem korrupten System profitieren Abgeordnete, politische Parteien, Großunternehmer, Bankiers und Bauträger. Nun holen sich die Menschen ihre öffentlichen Plätze zurück. Und sie wollen noch mehr, erzählt Victoria El-Khoury-Swain von der säkularen Partei Sabah.
Wir wollen drei Dinge. Erstens den Rücktritt des Kabinetts und eine technokratische, unabhängige Übergangsregierung. Die müssen schnelle Reformen durchbringen. Zweitens und am wichtigsten Neuwahlen in maximal 6 Monaten. Und drittens, das neue Parlament muss ein Gesetz zur Rückgewinnung des abgeschöpften Vermögens erlassen. Denn der Libanon ist kein armes Land, es ist ein bestohlenes Land. Und wir werden unser Vermögen zurückholen.
Die politische Führungsriege spielt auf Zeit und möchte an der Macht bleiben, die sie seit dem Bürgerkrieg fest in den Händen hält. Exakt 30 Jahre nach dessen Ende stellen sich die Menschen nicht mehr gegeneinander, sondern gegen die ehemaligen Milizführer, erklärt Politikwissenschaftler Basil Salouch.
What happened in 1989 with the Taif Accord was a bottom-up imposition of a peace.
Das Friedensabkommen von Taif im Jahr 1989 war ein von oben auferlegter Frieden ohne jegliche Aussöhnung. Mit der größte Erfolg ist es, dass Tripoli den Süden und Beirut den Norden grüßt und Christen Muslime umarmen. Damit haben die Menschen beschlossen, dass 2019 das wahre Ende des Bürgerkriegs im kollektiven Gedächtnis ist. Das ist sehr wichtig. Niemand kann ihnen das wegnehmen.
Nach dem Bürgerkrieg bewahrte die Machtteilung entlang der religiösen Gemeinschaften das Land vor einem neuen Bürgerkrieg. Der Präsident im Libanon ist immer ein Christ, der Ministerpräsident Sunnit, der Parlamentssprecher Schiit. Ein stabiles System, so zumindest die gängige Lesart.
Dieser Idee, das Wahlgesetz garantiere Stabilität, stimme ich nicht zu. Schließlich hat es Krisen um Krisen gegeben. Dieses Argument, das bestehende Gesetz sichere Rechte von konfessionellen Minderheiten, ist eine Art Vogelscheuche. Wir können sehr wohl Wahlgesetze ausarbeiten, die sicherstellen, dass alle marginalisierten Gruppen vertreten sind und das Recht haben zu entscheiden, wie sie vertreten werden möchten.
Victoria El-Khoury-Swain, die Mutter und Gründerin der säkularen Partei Sabah, will durchhalten und ist optimistisch.
Vor 3 Jahren, als wir über das Gesetz zur Rückholung des gestohlenen Vermögens geredet haben, da haben mich Freunde, Familie, alle haben sie uns ausgelacht und gesagt, wir seien Träumer. Tja, wir sind Träumer und wir werden diese Träume verwirklichen.
Von dieser selbsterklärten Träumerin kommen wir jetzt zu meiner Kollegin Anne-Françoise Weber hier im Studio, die sich selbst sehr lange mit dem Libanon schon beschäftigt hat, einst über das Land promoviert hat, dort viel vor Ort war. Auch hier in der Weltzeit haben wir schon viel von ihr gehört aus dem Libanon. Frau Weber, wie schätzen Sie jetzt den Rücktritt der Regierung heute ein? Wird das den Demonstranten reichen?
Nein, ganz sicher nicht. Die Forderung ist ja ganz klar, es soll eine Übergangsphase geben mit einer Technokratenregierung. Also wird da jetzt viel von abhängen, wie eine neue Regierung aufgestellt wird, ob da die alten Politiker wirklich weg sind und Technokraten erstmal an die Macht kommen. Und dann geht es eben den Demonstranten entscheidend darum, Neuwahlen zu haben, und zwar nicht nach dem bisherigen Recht, sondern mit einem neuen Wahlgesetz. Auch das muss erstmal ausgearbeitet werden. Und außerdem geht es ihnen natürlich darum, dass die Wirtschaft irgendwie wieder aufgebaut wird. Sie liegt komplett am Boden. Die Banken bleiben jetzt auch erstmal geschlossen. Das heißt ganz praktisch, die Leute werden jetzt am Monatsende nicht an ihre Gehälter kommen. Und auch da muss einiges passieren, damit die Leute nicht mehr auf die Straße gehen.
Heute sind noch sehr viele auf den Straßen gewesen. Wir haben das hier über die Fernseher verfolgt. Es gab Straßenschlachten. Das Protestcamp im Stadtzentrum von Beirut wurde zerstört. Wer stellt sich da mit Gewalt gegen die Demonstranten?
Ja, das sind anscheinend Schlägertrupps von der Hisbollah und von Amal, der anderen schiitischen Formation. Die haben sich erstmal nicht als solche zu erkennen gegeben, aber dann doch irgendwann eindeutige Slogans gebrüllt. Die sind wohl zuerst auf einer zentralen Verkehrsader auf die Demonstranten losgegangen. Die Demonstranten hatten eben den Verkehr blockiert und genau das wollte eben Hisbollah auch schon immer vermeiden, weil angeblich ja das Land lahmlegt. Da hat noch das Militär eingegriffen und die Gruppen getrennt, aber dann sind die Schläger in die Innenstadt gezogen und haben dort das zentrale Protestcamp niedergerissen und die wenigen noch verbliebenen Demonstranten ganz schnell vertrieben.
Was sind die Gründe dafür? Wir haben vorhin schon im Bericht gehört, dass auch die Hisbollah in die Kritik gerät. Jetzt alle werden gemeint mit der Forderung des Rücktritts. Schlägt sie deshalb zurück?
Ja, denn die Hisbollah hat wirklich ein Interesse am Erhalt des Status quo. Sie hatte jetzt gerade Regierungsverantwortung und war gleichzeitig nicht so wahnsinnig sichtbar, weil sie in dieser Koalition mit dem christlichen Präsidenten Michel Aoun und mit Saad Hariri, dem Premierminister, steckte. Also wenig sichtbar und trotzdem einflussreich. Sowas passt der Hisbollah immer ganz gut.
Braucht die Hisbollah Hariri, weil er der anerkannte, international anerkannte Kopf dieser Regierung ist und eben auch möglicherweise schaffen kann, Gelder ins Land zu bringen, um diesem drohenden Staatsbankrott vorzubeugen?
Genau, also Saad Hariri war inhaltlich nicht auf der Linie der Hisbollah und trotzdem sehr wichtig für sie, weil der bestens vernetzt ist von Frankreich bis Saudi-Arabien und selbst viel Geld hat, aber eben auch die entscheidenden Leute kennt. Und deswegen war also der Hisbollah an einem Fortgang dieser Koalition gelegen. Das hat sie jetzt nicht geschafft. Es geht ihr eben auch darum, an der Macht zu bleiben, weil sie ihre Waffen behalten will. Bei der Entwaffnung nach dem Bürgerkrieg war die Hisbollah eben die große Ausnahme, weil angeblich ihre Waffen nur zur Verteidigung gegen Israel dienen sollen. Und außerdem sind jetzt eben die Chancen, in einer Technokratenregierung vertreten zu sein, für die Hisbollah gleich null, weil das eben wirklich Parteivertreter sind. Und diese Partei denkt eben nicht nur an sich, sondern auch an den Iran. Das ist ja sozusagen die Schutzmacht dahinter. Sie sorgt für eine iranische Einflusssphäre in der Region, ein Gegengewicht eben zu den pro-saudischen Kräften und so weiter. Und das konnte sie eben bisher in diesem politischen System gut machen. Und deswegen hält sie auch daran fest.
Und an diesem politischen System wollen eben ganz viele Demonstranten, die auf den Straßen waren, im Libanon nicht festhalten. Welches andere System wäre denn denkbar?
Ja, da muss man wirklich überlegen. Also es ist ein Traum, dieses System zu überwinden. Das war auch immer nur als Provisorium gedacht. Und es gab da schon verschiedene Überlegungen, wie man da rangehen kann. Ein wirklich überkonfessionelles System kann eben nur funktionieren, wenn die Leute selbst aus diesem Klientel-Denken herauskommen. Also es reicht nicht, da ein paar alte Politiker abzusägen und ihre Söhne gleich mit, sondern die Leute müssen eben verstehen, dass es nicht immer einen aus ihrer Konfessionsgruppe gibt, der dann noch für sie sorgt. Das funktioniert aber wiederum nur, wenn die Wirtschaft auch so aufgestellt ist, dass man wirklich gleiche Chancen hat und keinen großen Partner im Hintergrund haben muss. Die Leute müssen auch das Misstrauen überwinden können, dass die anderen Formationen eben ihr Land nicht an Saudi-Arabien, den Iran oder sonst wen verkaufen wollen. Also dieser ausländische Einfluss spielt da auch einfach eine große Rolle weiterhin. Und ja, dann ist die Frage, vielleicht kann man in Richtung eines Föderalismus denken.
Aber wären denn mit so einem neuen System die ja sehr gut bisher geschützten Minderheiten im Libanon, die ja auch garantierte politische Rechte haben, auch wenn sie nur sehr wenige sind, wären die dann immer noch geschützt?
Man müsste eben schauen, dass sie beteiligt werden. Also mir sagte mal jemand, es geht nicht darum, sie unter Naturschutz zu stellen, sondern sie müssen an der politischen Diskussion beteiligt werden und da ihre Rechte verteidigen können. Das, was die Maroniten immer eingefordert haben, nämlich, dass sie eben den Staatspräsidenten stellen und die Hälfte der Minister, das, also die Hälfte der Minister müssen christlich sein, nicht nur maronitisch, das hat ihnen jedenfalls nicht viel genutzt, sondern den Hass oder den Unmut der anderen Gruppen auf sie gezogen. Ganz kompliziert ist ja auch, dass es dann noch innerhalb der einzelnen Konfessionsgruppen jeweils unterschiedliche politische Formationen gibt, aber alles eben so wahnsinnig versteift. Und das wäre die Hoffnung, dass man das überwinden kann und trotzdem diese Vielfalt des Libanon erhalten kann, die ja wirklich sehr kostbar ist und sehr einzigartig in der Region. Und da ist eben so diese Überlegung des Föderalismus etwas, was auch Christen durchaus unterstützen, weil sie sagen, es ist ja auch in den Regionen, sind die Konfessionsgruppen unterschiedlich verteilt. Es gäbe also Regionen, die vielleicht stärker aus diesen christlichen Hintergrund kommen. Trotzdem müssen die Politiker auch dort an die Menschen denken, die eben nicht ihrer Konfessionsgruppe angehören und auch für die eine gute Politik machen.
Der Libanon ist also sehr vielfältig und sehr kompliziert. Oder wie würden Sie das sagen, Anne-Françoise Weber?
Ja, es gibt diesen Witz, wenn Sie glauben, den Libanon verstanden zu haben, dann hat man ihn schlecht erklärt.
Ja, also wir hoffen, ihn heute einigermaßen gut erklärt zu haben, auch wenn noch nicht alles geklärt ist. Wir werden sicherlich noch mehr in der Weltzeit darüber hören. Vielen Dank an Françoise Weber.
Vielen Dank.
Ich bin André Zanto. Schön, dass Sie dabei waren. Und morgen sprechen wir hier im Weltzeit-Podcast über das Epochenjahr 1989. Und zwar aus Afghanistan, Mosambik und Nordkorea. Wie wurde das Jahr dort erlebt? Hören Sie dann morgen hier.